Ich kann mich noch erinnern, alle oder fast alle hatten sie, die drei grünen Bücher Tolkiens Der Herr der Ringe. Ich habe sie damals aus Trotz und als Opposition zu meiner Schwester nicht gelesen, später aber die Filme gesehen und jetzt liegt eine dicke englische Ausgabe auf meinem Nachttisch. Da liegt sie jedenfalls und wird irgendwann auch mal angegangen. Aber ich kenne tatsächlich keinen anderen Fantasy-Roman oder High-Fantasy. Dazu gehört nämlich Tolkiens Werk, das so lange erfolgreich gelesen und eben wie in meinem Fall geschaut wird. J.R.R. John Ronald Reuel Tolkien hat einen Meilenstein geschaffen. Heute vor 70 Jahren kam die Erstveröffentlichung raus. Thomas Honegger ist nicht nur Kulturwissenschaftler, sondern seines Zeichens auch Tolkien-Experte und Versteher. Und jetzt mein Gast, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Papavassili.
Ja, es gibt ja Menschen, die schauen keine Literaturverfilmungen, aus Prinzip nicht. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie die Filme auch gesehen?
Ja, ich habe sie sehr genossen, also die erste Trilogie der Herr der Ringe. Das war ja auch so, da Jackson hat die sehr gute Entscheidung gefällt, Alan Lee und John Howe als Art Directors so zu engagieren. Und die waren natürlich schon ein Namen in der Tolkien-Szene und hatten ja auch schon die Bücher von Tolkien illustriert. Also man war schon, wie soll ich sagen, visuell ein bisschen vorbereitet, was kam. Und von daher war der Übergang nicht irgendwie schockierend. Aber man muss schon sagen, Jacksons Bilder, die waren dann prägend. Also nachher ist fast nichts anderes mehr gewachsen. Also der Aragorn hat halt so ausgesehen wie Viggo Mortensen dann immer.
Ja, genau. Ja, für mich ist Viggo Mortensen auch immer Aragorn.
Ja, genau.
aber jetzt mal ganz kurz für diejenigen, die Handlung aber vielleicht gar nicht kennen oder eben nicht mehr vor Augen haben. Der Herr der Ringe, das ist Sauron, ein Fürst, der das Böse schlechthin verkörpert und der hat diverse Ringe geschmiedet. Und einer von denen ist besonders machtvoll, der kam ihm dann aber abhanden und er würde ihn gerne wieder in die Hände bekommen. Dann hätte er nämlich die absolute und richtig böse Macht. Und deshalb macht sich dann aber eine sympathische Truppe drolliger Freunde und Gefährten auf den Weg, diesen Ring zu zerstören. Sehr verkürzt, ich weiß, Herr Honegger. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen groben Fehler gemacht, aber so richtig doll originell hört sich diese Handlung ja erstmal nicht an. Sie können mich jetzt gerne korrigieren. Aber ist das tatsächlich eine originelle Handlung?
Ich glaube, das wollte Tolkien gar nicht. Ich meine, sein Werk lebte davon, dass er Motive, die teilweise sehr, sehr alt sind, ich würde sagen, teilweise archetypische Motive, aufnimmt und in dieser Form erzählt, die auch ein bisschen zeitlos ist. Also schon zu seiner Zeit, als der erste Band 1954 publiziert wurde, war schon auch die Sprache, die war schon also etwas, sagen wir, gehoben, etwas zeitloser. Das ist, ich glaube, seine Absicht. Und deshalb überlebt ja auch der Herr der Ringe die Jahrzehnte. Es ist nicht so etwas, dass man sagt, ach, das ist jetzt 1950s, oder? Mhm. Sondern das kann man heute auch noch so lesen und entdeckt eigentlich eine zeitlose Welt.
Der Herr der Ringe, High Fantasy, der Tolkien hat das ja nicht alles erfunden. Der bedient sich da ja wahrscheinlich vieler Motive aus europäischen Mythen, Trolle und Märchen und Elben und Zwerge und Zauberer. Was macht in Ihren Augen die Einzigartigkeit, meine Güte, was für ein Wort, genau. aus?
Ich glaube, die Rekombination, dass er neue Sachen, wie zum Beispiel Hobbit, die sind ja eigentlich das Wort, als er das niederschrieb Anfang 1930er auf einem Blatt, das auf einen Aufsatz leer geblieben ist, also von einem seiner Studenten, hat er spontan ja geschrieben, in a hole in the ground there lived a hobbit. Und damals Hobbit, das Wort existierte zwar in Dialekten ganz obskur, aber wenn sie auf die Straße gegangen wären, hat gesagt, was ist ein Hobbit? 1930 hätte niemand das gewusst. Und er kombiniert das etwas Neues und als Sprachwissenschaftler interessiert ihn dann, was heißt ein Hobbit? Dann hat er dieses Wort analysiert und bringt es dann zusammen mit anderen, mit bekannten Motiven. Und diese Mischung gibt das etwas, eigentlich, was man einerseits als altbekannt wahrnimmt, aber andererseits auch wieder etwas Neues. Und ich glaube, das ist gerade der Reiz von dieser Mischung, dass es ausmacht.
Der Herr der Ringe, das haben wir vorhin gelernt in unserem Stichtag, den wir hier, wo wir interessante Ereignisse aufgegriffen werden, wurde am Anfang zumindest von amerikanischen Literaturkritikern total zerrissen und dann wurde es trotzdem zum Erfolg. Was hat denn in Ihren Augen diese Kehrtwende oder vielleicht war der Verriss auch gar nicht wirksam, aber wie kam es dann dazu, dass es dann eben doch so auch weltweit zum Erfolg wurde?
Mhm. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Literaturkritikern, die das als hauptberuflich machen, Und die waren natürlich andere Sachen gewohnt. Also wenn sie einen Werkzeugkasten haben für, sagen wir, ein IKEA-Gestell und sie müssen plötzlich ein Auto reparieren damit, dann haben sie ein Problem. Und das ist den Literaturkritikern passiert. Mit den Werkzeugkasten kamen sie einfach nicht, die konnten nichts damit anfangen. Und deshalb, ja, muss es schlecht sein. Und sobald es aber natürlich auf ein breiteres Publikum kam, das hat natürlich auch einen Hintergrund, dass die ersten Ausgaben, das waren sehr teure Hardback-Ausgaben, also Hardcover. Und die konnten sich nur wenige kaufen. Und als dann in Amerika die billige, auch sozusagen illegale Softcover rauskam, da haben dann natürlich hunderttausende Studenten haben das gelesen und dann wurde es zum Kult. Also es hat auch einen ganz einfachen Hintergrund.
Naja, also ich bin tatsächlich überhaupt kein Fantasy-Fan. Es ist echt eine Welt, die mich null interessiert. Trotzdem finde auch ich den Herrn der Ringe spannend. Vielleicht lese ich ihn jetzt ja tatsächlich nochmal, aber auch zu sehen. Gibt es da irgendwie für Sie auch einen Unterschied zu der zum restlichen Fantasy-Genre?
Er war natürlich sozusagen ein bisschen am Anfang, also hat es sehr geprägt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann nachher, also wenn man den Herr der Ringe kennt, dann die anderen Fantasy-Sachen liest. Also als Autorin, Autor von Fantasy hat man dann nach Tolkien immer das Problem, entweder ich schreibe wie Tolkien oder gegen Tolkien. Also zum Beispiel Philip Pullman, His Dark Materials, der schreibt explizit gegen Tolkien. Aber auch er, oder auch er kommt eigentlich nicht an Tolkien rum, aber einfach ex negativo.
Ja, er hat einfach ein solches super Werk geschaffen, dass man sich daran auch vielleicht gar nicht messen möchte oder sich einfach nur dran anlehnt. Ne? Genau. Ich finde es auch total erstaunlich, dass viele Begriffe, wie jetzt zum Beispiel auch der Schatz, also ich kann es nicht so sprechen wie der Gollum, oder eben Mittelerde und das Auenland, das ist ja so für viele Leute auch in ihr Leben eingedrungen. Ich habe Freunde, die haben auf ihrem Grundstück eine kleine Laube in der Mitte des Grundstücks stehen und die heißt Mittelerde und alle wissen, was gemeint ist. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass das fast alle Menschen, vielleicht auch die es nie gelesen haben, trotzdem irgendwie wissen, von was die Rede ist. Das ist ja auch selten.
Ja, das zeigt eigentlich, dass es ein Kulturgut wurde. Also auch so einzelne Begriffe, wie es jetzt eben Mittelerde oder dass auch Leute ihre Schiffe, Segelschiffe, das Silmarillion nennen oder Yarendil, also aus Charakteren auch die Schiffe fahren. Das ist also schon weit verbreitet und da muss man eben gar nicht mehr das Originalwerk kennen. Man weiß, was damit gemeint ist. Ja.
Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Wie weit geht Ihre Beschäftigung mit Tolkien? Sprechen Sie zum Beispiel auch Elbisch?
Nee, davon habe ich mich immer ferngehalten. Das ist ein Minenfeld. Sie müssen natürlich wissen, Tolkien hat in den 14, 15, 16 hat er begonnen, seine elbischen Sprachen so zu entwickeln und andere Sachen auch. Und das hat er bis zu seinem Lebensende gemacht, also bis 1973. Und wenn Sie sich in dieses Gebiet reingeben, dann müssen Sie sagen, ja, also welches Elbisch reden wir? Reden wir Quenya oder wie es immer hieß von 1924 oder ist das Quenya von 1945 oder von 1965? Das sind andere Sachen. Und ich bin eher Literaturwissenschaftler und von daher, ich überlasse das den Spezialisten. Es gibt ja auch ganze Grammatiken, dicke Bücher zu Sindarin und so weiter, wo diese Details sozusagen ausgefeindet werden.
Ja, okay. Da gibt es natürlich auch immer wirklich so Freaks, die sich dann also richtig reinhängen können. Aber ich würde von Ihnen zumindest zum Schluss gerne noch wissen, ich finde nämlich diese Figur im Film wirklich mit die faszinierendste, der Gollum, Smeagol. Warum heißt der mal so? Also er ändert sich ja, die Charaktere, das verstehe ich, aber Gollum, was ist das für ein Wort? Also auch Smeagol ist irgendwie so ein sehr passende, wenn man ihn sieht, sehr passende Namen. Ja. Aber Sie können vielleicht noch ein bisschen aufklären.
Also Smeagol, wie er ja eigentlich heißt, das ist so ein Proto-Hobbit-Name. Also sozusagen seinen Freund, den er umbringt, der heißt Deagol. Das ist also eine Kain- und Abel-Geschichte am Anfang, wo der eine sozusagen den anderen umbringt. Und dann eben verändert er sich unter dem Einfluss des Ringes und da macht er diese komischen Geräusche, diese Gollum oder sowas. Und deshalb wird er dann nur noch Gollum genannt. Also das ist auch eine wichtige Sache. Also Namen bedeuten bei Tolkien immer etwas. Manchmal macht er auch ein bisschen so kleine Witze dabei, aber Namen sind immer, haben meistens einen tieferen Sinn. Und er überlegt sich immer sehr, sehr genau, welchen Charakter, welchen Namen er da gibt.
Sie haben ja vorhin schon, haben wir kurz über den Film gesprochen, über die Verfilmungen gesprochen. Ja. Da haben Sie ja gesagt, dass die auch sehr gelungen waren. Welchen Mehrgewinn hat man, jetzt nicht, dass es sich nicht lohnt, das Buch zu lesen, aber welchen Mehrgewinn hat man, wenn man die Filme schon gesehen hat, sich das literarische Werk trotzdem nochmal vorzunehmen?
Ich denke, die Sprache ist großartig. Also ich muss gestehen, ich habe es nie ganz auf Deutsch gelesen. Ich habe es immer auf Englisch gelesen. Und die Sprache ist von einer zeitlosen Schönheit auch. So wie er schreibt, es gibt übrigens auch ein sehr gut, also unterdessen zwei sehr gute Hörbücher. Das ältere von Rob Inglis, ein Shakespeare-Schauspieler, der das Ganze eingesprochen hat, 48 Stunden. Und neu ist ja Serkis, also der den Gollum gespielt hat, hat es ja auch nochmal eingespielt. Und Tolkien hat ja immer Kapitel für Kapitel als er es geschrieben hat, seinen Freunden in der Inklingsgruppe vorgelesen. Und man merkt, dass die Qualität der Sprache, die ist wirklich zum Vorlesen geeignet. Und deshalb würde ich sagen, lesen Sie es oder hören Sie es und entdecken Sie auch die Schönheit der Sprache und die Schönheit der Formulierung. Und viele Details werden Ihnen vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal auffallen. Und so bin ich auch, sage ich, zu Tolkien gekommen, weil die Geschichte an und für sich war nicht besonders neu. Aber all diese Details, die da drin sind und die man dann entdeckt beim Lesen, ist einfach großartig.
Ja, vielen Dank, Thomas Honegger. Ein super Tipp. Ich werde mir das Hörbuch besorgen, entweder das eine oder das andere, und mir 48 Stunden den Herrn der Ringe vorlesen lassen. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt von Tolkien. Ja. Alles Gute in die Schweiz zurück, richtig?
Vielen Dank, Frau Prostede. Ja? Danke sehr. Tschüss.